Hallo Carmen.
Hallo Helen.
Heute sind Rama und ich bei dir zu Besuch, um mit dir über deine schönen Gedichtbände zu sprechen. Du warst sehr, sehr fleißig. Hast mittlerweile wie viele Bände Gedichte herausgegeben, die schon also über den Buchhandel erhältlich sind?
Also im Moment sind 4 Gedichtbände erhältlich. Und ein Hörbuch. Und in kürzester Zeit wird das nächste Hörbuch veröffentlicht. Und ein neues Manuskript ist schon beim Verlag für das 5. Ja, Buch.
Ja, da will was aus dir heraus sprudeln oder es sprudelt bereits und du lässt es zu. Gedichte. Du hast mir auch, also 3 Bücher hatte ich jetzt von dir kommen und ein Hörbuch. Das 4. jetzt noch nicht. Und die sind wirklich ganz dicht gepackt mit Bildern. Da entstehen so Bilder in mir. Und vielleicht magst du zu Beginn uns das du jetzt auswählst, Gedicht vortragen. Dann können wir da weitersprechen.
Also würde ich aus dem ersten Gedichtband, aus den schwarzen Perlen, ein Gedicht vorlesen. Das heißt, erwachen, bis das Licht erlischt. Wer kennt sie wirklich, die Angst vor dem Tod? Wenn der nächste Atemzug hinwegtragen könnte, ins Nirgendwo, ins All, und nie mehr zurückkommt, um dich zu holen, weil er da bleibt, weil das, was Atem ist, so laut ruft und die tonlose Stille zerreißt. So bin ich alleine. Und die Dunkelheit des Alls verspricht mir, nie mehr ein leuchtender Stern sein zu müssen. Nur die anderen glauben das noch. Und nur für die, ja, für die, die an mich glauben, tue ich so, als ob ich leuchte. Doch nur, wenn sie nach mir schauen oder mich ansehen. Nur für sie leuchte ich aus der Dunkelheit. Aus der Dunkelheit ihres eigenen Traums von Licht, bis auch er im Fall erlischt und sie erwachen.
Schwarze Perlen. Wie kommen die Gedichte zu dir? Wie kommt der Titel zu dir? Kam der Titel dieses Bandes zu dir?
Also die Gedichte müssen geschrieben werden. Sie können nicht, sondern sie müssen. Und sie entstehen einfach aus der Erregung des Augenblicks. Aus dem, was an Gefühl, innerer Eindruck gerade da ist. Und dann ist es klar. Also es ist klar, wie es heißt. Es ist klar, wie es benannt werden möchte. Und das geht nicht anders. Es ist dann sehr dringlich, das zu schreiben. Und es geschieht dann auch nachts, dass ich aufstehen muss, um ein Gedicht einfach niederzuschreiben, weil es drängt. Weil es drängt und sobald es in Worte gefasst ist, dann gehört es nicht mehr mir, sondern den Menschen. Und dann ist es wieder still.
Und der Titel jetzt hätte ja auch weiße Perlen sein können. Was hat es mit dem Schwarz auf sich?
Naja, die schwarzen Perlen sind schon auch Gedichte, die erzählen über die Themen, die vielleicht im Menschsein eher die dunkle Färbung haben. Ne? Also eher den dunklen Kelch, den man auch trinken muss. Und es geht auch um sowohl auch um Schatten, also um Tabuthemen wie Sexualität, Gewalt und Tod, ja, Verlust, Wut, Hass. Und es geht um diesen Prozess, sich tief einzulassen auf die Gefühle, auf die Färbung, auf den Klang, auf das, was da ist, um dann letztendlich auch darin den Schatz zu bergen und den Segen zu finden da drin. Und deswegen schwarz, aber auch eben die Perlen als was Kostbares. so habe ich das empfunden. Und die Dunkelheit ist für mich ja auch sowas wie der Ausdruck von Quelle, von vom Universum, ja, vom Allschoß.
Okay.
Also das, was eigentlich dem zugrunde liegt, ne, was wir als dunkel oder als schwarz erleben. Und in der ersten Bewusstsein, also im ersten Bewusstsein überhaupt, das Ganze als Licht vielleicht, also als Bewusstsein erlebt werden kann, aber im Grunde ist es eigenschaftslos und deswegen schwarz. So, und das spielt da eben auch mit rein, der Prozess, ja, der Todeserfahrung, die Todeserfahrung, das Menschsein in diese Todeserfahrung zu integrieren oder rumgedreht, das ist die Todeserfahrung ins Menschsein zu integrieren. Wie ist das, wenn das Unaussprechliche sich offenbart hat und du aber trotzdem hier als Person bist, ja? Und wie arrangiert sich das miteinander? Und was ist, wenn diese dunklen, wenn das Unterbewusstsein sich öffnet und die Themen einfach ins Bewusstsein steigen wollen, was halt vorher abgespalten oder abgelehnt war, ne? Was vielleicht nicht gesellschaftsfähig ist, worüber man nicht spricht, wie man nicht zu sein hat und wie man auf keinen Fall sein möchte und vor allem nicht als Satsanglehrerin. Ja? Mhm. Und auch davon ist ein bisschen berichtet. Mhm. Und deswegen die schwarzen Perlen.
Interessant.
Ja.
Dann kannst du es mal in die Kamera halten, dass man sieht, wie es aussieht.
Ja, das sind die schwarzen Perlen, das war mein erstes.
Okay.
Ja.
Und diese Gedichte kann man ja nicht, kann ich nicht einfach konsumieren. Ne? Mhm. Es ist ja so, wenn ich das jetzt höre, das wirkt in mir nach. Mhm. Je nachdem, das eine oder das andere Gedicht mag mehr anregen bei dem Hörer als ein anderes. Und was dann angeregt ist, das ist ja auch das Interessante zu schauen dann. Ne? Welche, du gibst ein Bild, du malst mit Worten ein Bild oder es malt durch dich mit Worten ein Bild und das kommt bei mir rein oder in das System des Hörers. Und das ist wahrscheinlich dann der zweite Schritt, nachdem man so ein Gedicht gehört hat, dass man es innerlich wie nachformt oder nach und auch verändert vielleicht, ja. Wenn ich jetzt diesen Weg gehe, wie mit dem Finger auch nachmale, dieses Bild, da komme ich vielleicht an einer anderen Stelle aus bei mir. Ne? Aber das ist eben auch was super Wertvolles.
Ne? Ja.
Nicht, die Gedichte wirken bei jedem anders.
Ja. Also ich habe mal für mich so formuliert, das Gedicht ist für mich wie ein formloser Raum, in dem das ganze Leben und der Mensch mit allen Gefühlen Platz hat. Und es ist wie wenn das Gedicht eine Möglichkeit ist, dass dadurch, dass es sich hier verarbeitet hat, also es ist ja auch Biografisches, es ist Erlebtes, es ist aber auch Zukünftiges, es ist wie wenn es transzendiert in den gegenwärtigen Moment und der Leser findet sich da drin selbst und versteht sich selbst, indem er da drin Platz hat, indem er damit sein darf und irgendwas wird da berührt, ja, ohne, also für mich ist es magisch, ne? Für mich ist es magisch, als ich selbst erlebt habe, wie unglaublich berührend und kostbar Gedichte sein können, weil die teilweise geholfen haben, mich selber zu verstehen, ja, ohne dass dieser Mensch, der sie geschrieben hat, mich kennt. Ich hatte oft das Gefühl, bei Hilde Domin zum Beispiel, wie kann die das denn schreiben? Das bin ja ich, ne? So nach dem Motto. Und es ist ein Phänomen, das finde ich schön in Gedichten, ganz kostbar. Ja.
Und die Ebene, die angesprochen wird, obwohl es Worte sind, ist eben nicht eine Verstandesebene, sondern da ist die Chance und eigentlich der einzige Zugang, dass man es gefühlsmäßig erfasst und auch Gedichte, die, also wenn gar nichts passiert einem Gedicht, dann ist es vielleicht nicht in dem richtigen Augenblick das richtige Gedicht, aber da, wo man auch Anstoß nimmt, da ist es ja auch super interessant.
Genau.
Dann als Geschenk zu gucken, hey, was malt sich denn da bei mir als quasi Antwort dazu?
Ich habe das so in einem Buch formuliert, wenn es dich berührt, dann ist es wahr. Ja? Wenn es dich nicht berührt, ist es gerade nicht für dich oder nie, oder gerade jetzt nicht. Aber wenn es dich berührt, dann ist es wahr. Ne? Nur für dich. Für dich ist es dann wahr. Das ist schön, dann so ganz intensiv mit sich nochmal in Kontakt zu kommen. Auf einer sehr persönlichen Ebene. Aber das ist für mich trotzdem ohne Anhaftung. Also es geht nicht darum, dass hier, ich habe das Gefühl, dass die Gedichte, dass sie das eher transzendieren. Also dass die praktisch Anhaftungen sichtbar machen und es transzendieren auf eine ganz geheimnisvolle Art und Weise, ne? Dass man plötzlich sich hinterher freier fühlt, obwohl man sich so persönlich berührt fühlt. Trotzdem ist man hinterher, entlässt einen das Gedicht freier, als man zuvor war. Und das erlebe ich beim Schreiben, aber auch beim Lesen. Ne? So,
Das ist das Bild, was ich auch gerade bekommen habe, als du vor 5 Minuten geschildert hast. Dass bei dem Leser da irgendeine Erfahrung ist, die vielleicht noch unverarbeitet ist, da ist irgendein Mischmasch aus Gefühlen, verschiedene Blablabla, Konglomerat, keine Ahnung was. Und dadurch, dass du eine ähnliche Erfahrung gemacht hast und die so in eine Form gießt quasi, bekommt das, was bei mir noch unverarbeitet ist, irgendwie auch eine Form und wird dadurch irgendwie in gewisser Weise verarbeitet. So.
Genau.
Ja,
das ist wirklich geheimnisvoll, aber es funktioniert. Ja.
Weil ich könnte diese Worte nicht so finden, nicht so zusammenstellen. Wir benutzen die gleichen Worte, die gleiche Sprache, Deutsch. Die Worte sind mir vertraut, aber so wie die da zusammengestellt sind, ergeben die tatsächlich was sehr lebendig, Dynamisches und es ist auch was Überpersönliches. Das ist vielleicht dieser transzendente Aspekt. Ja. Denn mit dem Tod zum Beispiel, da sind wir alle konfrontiert. Und was war noch? Sexualität, Gewalt. Also ich meine, die Themen, die sind in allen menschlichen Leben präsent und hämmern wahrscheinlich auch innerlich gegen so ein Tor und denken, was ist damit? Was hat es damit auf sich?
Darf ich mal dran?
Ja.
Danke.
Also viele sagen ja, das Wort ist nicht wichtig. Also es ist irgendwie gut, die Worte oder es nicht so zu benennen oder nicht alles zu benennen. Aber ich habe gerade das Gegenteil. Also meine Erfahrung ist, dass das Wort in der Lage ist, etwas fühlbar zu machen und erlebbar zu machen, wenn es das passende, wenn es das stimmige Wort ist. Und ich habe das sogar irgendwo so formuliert, mir ist ein zweites Zuhause geschenkt worden, im Wort und im Gedicht. Weil, um das auszudrücken, das ist sehr befreiend. Also es ist nicht bindend. Das ist keine Identifikation, die damit entsteht, sondern eher eine Befreiung. Ja? Also so erlebe ich es halt. Ja? Dass Worte, die richtigen Worte, können heilen oder können entbinden oder befreien oder auch sichtbar machen. Ne?
Genau, das ist, was ich meine, sichtbar machen. Du gießt es in so eine Form. Und bei dem Wort gießen fällt mir auch fließen wiederum ein.
Ja,
Das Wort kam mir gerade wieder bei dem, was du vorher gesagt hast, jetzt gerade eben.
Ja.
Da ist, wenn es um Heilung geht, da ist irgendwas vielleicht unverarbeitet oder in einem selbst, man dreht sich halt im Kreis. Und dadurch, dass man das aber in Worte gießt, quasi fließt da irgendwas ab, gell? Und dann fühlt man sich einfach freier.
Die Befreiung kann auch sein, dass man dann schlussendlich Ja sagen kann zu diesem Erlebnis, weil es auch eine künstlerische Form des Wortes ist. Es ist nicht eine wissenschaftliche Definition oder eine Meinung. Wenn Meinung Worte benutzt, dann ist ein Punkt am Ende und so ist es. Und naja, lass mir meine Meinung. Aber das ist ein künstlerisches Wort. Und dann kann man vielleicht einen Platz in sich finden, wo man Ja zum Tod sagen kann oder zu einer gemachten Gewalterfahrung. Mhm. Oder man kann auch sagen, ach ja, so kann sich Sexualität auch ausdrücken. Mhm. Ne? Und es entstehen keine Schubladen.
Ne? Genau, es ist Raum. Ne? Es ist Raum für alles, was im Menschen ist. So, ja? Für das gesamte Menschsein. Auch die Seite, die, ja, die normalerweise verborgen wird, hinter einer Maske. Und die nicht sein darf. Und die man ja auch selber vielleicht vor sich selbst nicht so zugeben will. Manipulation, Macht, Dominanz,
Vernichtungswille.
Ja, Vernichtungswille, Todessehnsüchte oder auch Todeswünsche. Ne? Mhm. Also auch richtig Verlust, Hass, die ganzen, ja, eben die ganze eine Hälfte der Medaille. Wohin damit? Ne?
Das darf da sich ausdrücken.
Ne? Ja.
Und man kann irgendwo ein Ja dazu finden.
Ja. Ja.
In diesem Ausdruck. Ja, da gibt es ja noch mehr Themen. Ne? Die sind thematisch schon in Bänden auch geordnet. Also die schwarzen Perlen, die haben tatsächlich jetzt auch diesen schwereren Themenkreis. Und gibt es aber auch noch unerhört nah.
Das nächste heißt unerhört nah, genau. Auch da sind, das ist ein bisschen schwer gerade in Worte zu fassen, weil in dem Band geht es, glaube ich, auch überwiegend darum, auf das aufmerksam zu machen, was allgegenwärtig ist und was uns eben so unerhört nah ist, weil wir es selbst sind und das unter allen Umständen und Zuständen und Erfahrungen einfach immer da ist und der zweite Band heißt deshalb unerhört nach.
Magst du uns da
vielleicht eine Zwischenfrage. Sind die Bände jetzt nacheinander entstanden? Das heißt, die Gedichte von den schwarzen Perlen waren komplett irgendwie da, dann hast du sie zusammengefasst? Oder waren ganz viele Gedichte und dann hast du welche rausgepickt und dann in diesem Band und dann rausgepickt in diesem Band?
Also viele Gedichte gab es schon, weil ich die letzten 20 Jahre schon schreibe. Und dann hat sich das aber alles irgendwie, ich habe das eher so intuitiv einfach sortiert. Mhm. Und dann kamen aber auch nochmal sehr viele Gedichte ganz spontan, die ich dann nochmal aufgeschrieben habe und habe gemerkt, ach, das passt noch hier rein oder das passt dann in den nächsten Band. Und das Ganze war ein hochkreativer Prozess. Das, wie gesagt, das war eine große Dynamik, die da drin lag, ja, also nichts Geplantes, dass ich jetzt sage, so, jetzt schreibe ich mal wieder ein paar Monate, dann mache ich einen neuen Band. Mhm. Nee, das hat mit mir gemacht. Ne? Mhm. So, das hat mit mir die ganze Zeit gemacht. Ja.
Ja. Und das, was du uns gleich vorlesen lassen, ist das jetzt die Essenz aus dem Buch oder warum hast du jetzt speziell dich für das entschieden, was wir jetzt gleich hören dürfen?
Das klingt vielleicht doof, ich habe vorhin geblättert und habe einfach da, wo die Seite war, so.
Ja, da der Daumen drin alle war, gleichwertig sind.
Genau, genau.
Ja, schön.
Ja. Das sind auch jetzt nicht nur Gedichte, sondern eben auch Prosatexte, also praktisch Erlebtes in Textform gepackt, ne? Also in poetische Form gepackt. Und da würde ich gerne eins vorlesen. Genau. Das heißt auch Erwachen, aber diesmal heißt es der Kuss des Geliebten. Also nicht bis das Licht erlischt, sondern der Kuss des Geliebten. Heute Nacht saß ich schlaflos im Dunkeln auf meiner Terrasse. Stille. Regen prasselte auf die Holzpaneelen. Süßer Schmerz, unaussprechliche Glückseligkeit durchfuhr mit einem Mal mein Herz. Tränen liefen über mein Gesicht, als ich plötzlich in mir eine tonlose Stimme hörte, die in jeder Zelle zu vibrieren begann. Sie sprach: Wenn ich mich offenbare, dich einweihe in das größte Geheimnis, in das, was vorher verborgen war, welches im Dunkeln wohnte, so, dass du mit einem Male weißt, mit diesem Moment, wo ich mich zeige, ist alles vorbei. Ich zerstöre alle Trugbilder deines Geistes, zermalme deine Körper, auf das pures Leben in jeder Zelle sein kann und weite dein Herz, auf das es alle Universen umfassen kann. Dann zerstöre ich auch das, werfe dich ins Feuer der Ewigkeit und lasse alles verbrennen, was nicht Licht ist. Ich will dich ganz, mit Leib und Seele, ganz dein sein. Du kannst mich nicht schauen, denn wenn du mich schaust, bist du sogleich nicht mehr. In deiner Erfahrung in Raum und Zeit, denn nur hier kann dein Licht existieren, wird es dir vorkommen wie eine unendlich lange Zeit. Doch in Wahrheit ist es ein Wimpernschlag, ein einziger Moment und alles ist vollendet. Wenn ich dann ungefiltert zu dir spreche, dir zuflüstere, dass ich nur durch dein Licht sein kann, ich durch dich Herrlichkeit erfahre, indem du mein ewiger, ständiger Zeuge bist, ist alles in Ordnung, weil du nicht bist und mich sein lässt, als einziges. Bezeugst, was wirklich wahr ist. Vorher wüte ich, zerstöre und zerberste alles, was nicht wahr ist, zermalme es in der Mühle des ewigen Lebens. Dann erst ist Friede, echter Friede, der zu Lebzeiten deine Existenz krönen wird. Das ist mein Versprechen. Dann ist Gnade nicht einseitig, denn auch ich bin erlöst und kann Friede sein. Erlöst von allen Bildern und Ideen über mich, in die Welt gekommen, geboren. Das Unmögliche möglich gemacht, was durch deine Geburt begann, mit der Schöpfung deines Wesenskörpers, ist nun vollendet. Ich bin zu Hause, in dir. So bin ich ewig auf der Suche nach jedem Menschen, ewig auf der Suche in jedem Menschen nach mir selbst. Zeige ich mich, ist alles vollendet. Alles, was ich je wollte, ist getan. Ich, der im Dunkeln wohnte, kommt ans Licht. Durch dich. Das ist Erwachen. Unbeschreibliche, endlose, bedingungslose Liebe, die dich küsst.
Also mir spricht das eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht an, die ich nicht wagen würde, einem Menschen, Kind, Menschenmann abzuverlangen. So eine tiefe Sehnsucht, so durchdrungen zu werden vom Leben in Liebe und so erfüllt zu sein, das ist eine ganz tiefe Sehnsucht, die da in mir klingt. Und nicht eine wie von Hollywood an die Wand gemalte Illusion. Ja, da draußen ist es irgendwo, es ist eben nicht da draußen. Es ist in mir findbar.
Ja.
Arbeitest du eigentlich auch als Satsang-Lehrerin mit Gedichten, dass du Menschen spezielle Gedichte vielleicht einfach mal zuweist, um damit zu arbeiten?
Ich empfehle manchmal eins, das stimmt, ja, fällt mir jetzt gerade ein. Das war jetzt gar nicht so, irgendwie gar nicht so bewusst. Oder ich lese auch im Darshan mal eins vor, in der Online-Gruppe, wo ich das Gefühl habe, das passt jetzt gerade. Oder das bringt in Resonanz mit dem, was sowieso gerade so schwingt, ne? Was sowieso gerade als Thema da ist. Ja.
Und was kommt dann von den Teilnehmern zurück? Hast du dann schon beobachten können, dass das auf fruchtbaren Boden fällt oder dass es sich entfaltet in den Menschen?
Ja, ich würde sagen, der gemeinsame Nenner ist eine tiefe Berührtheit. Oftmals mit einer Tiefe oder mit Aspekten, die man noch gar nicht so in Worte fassen konnte oder von denen der Mensch gar nicht wusste, dass er diese Sehnsüchte hat, ne, oder diese Fragen sich stellt oder dass er sich die gerne stellen würde. Oder das scheint was, in dem Moment scheint eine tiefe Berührung stattzufinden mit was auch immer dann, ne? Also für diesen Menschen zugeschnitten, auf diesen Menschen zugeschnitten.
Und die nächste Bewegung, die innerhalb des Zuhörers geschieht, ist dann eine ganz persönliche.
Genau.
Ob das jetzt, ja, genau, das ist es, oder ach, Also ganz unterschiedlich, wie das dann wahrscheinlich beantwortet wird. Aber von da aus kann es dann weitergehen, denn es ist jetzt ja einmal in der Welt und einmal gehört worden und wenn es dann passt, wird es sich dann von da aus weiterentwickeln.
Ja, es ist wie wenn es ins Fließen kommt oder zur Ruhe kommt oder was auch immer lebendig wird.
Der Kuss des Geliebten, würde dich das auch so, spricht dich das auch irgendwie an Rama? Oder war das jetzt das von einer zu weiblichen Perspektive?
Das war für mich neutral. Also es hat bei mir nichts Spezielles getriggert.
Okay. Ja, gut, ich meine, es ist auch von einer weiblichen Warte ausgeschrieben, auch einen durchaus weiblichen Geschmack dabei. Ne? Und ich habe gesagt, meine Sehnsucht ist dann sofort angeklungen, erfüllt zu werden. Von einer männlichen Warte aus ist es vielleicht anders. Vielleicht weiß ich nicht. Kann ich natürlich spekulieren. Ich weiß es nur von mir. Ne? Deswegen habe ich den Rama jetzt gerade mal gemerkt. Aber in dem Fall ist da jetzt keine Mitteilung.
Ich erlebe mich jetzt selten so irgendwie als unerfüllt, dass da so eine Sehnsucht wäre, erfüllt zu werden oder so. Mhm. Also ich kenne das, so diese Sehnsucht nach diesem göttlichen Kuss, ja.
Aber darf ich jetzt mal ganz unverschämt fragen, ob es für einen Mann vielleicht aus einer männlichen Perspektive, einfach weil man auch mit dieser männlichen Energie wo reingehen will, wäre das für dich, das was zu dir reinkommt, nicht so quasi sehnsuchterfüllend, als wenn du irgendwo zum Beispiel zum Göttlichen hineingehen könntest, selber aktiver. Würde dich das mehr ansprechen? Das ist eine komische Frage, aber stell es einfach mal.
Ja, bei mir ist es eher so, dass ich nicht hingehe, ehrlich gesagt. Gell?
Ah, ja.
Also für mich ist es Göttliche und die göttliche Mutter und ich gebe mich dahin. Ich erlebe mich jetzt nicht, dass ich da irgendwo eindringe. Ich erlebe aber auch nicht, dass das irgendjemand in mich eindringt, sondern ich gebe mich hin, ich zerfließe so irgendwie.
Ah, okay.
Ja, also irgendwo reingehen, das hätte für mich irgendwas Aktives, auch für so subtil Aggressives. Da merke ich, das hat mit dieser spirituellen, göttlichen Sehnsucht überhaupt nichts zu tun. Für mich ist es wirklich der Tropfen, der sich einfach auflöst im Ozean. Mhm. Okay. Völlige Hingabe, völlige, eher so das Weibliche. Ja.
Es ist ja auch wirklich schon an der Grenze, zu nicht mehr biologisch männlich-weiblich zu formen.
Genau, also für mich ist es diese Sehnsucht, von der da die Rede ist, die ist für mich jenseits von männlich und weiblich.
Ja.
Oder? Ist das auch so gemeint, oder?
Ich habe gerade keine Ahnung. Ich habe das Gedicht gelesen und sitze jetzt da.
Ja, der Kuss des Gedichts. Ich habe da direkt bestimmte Bilder mit.
Ja, aber da war jetzt kein Mann gemeint, oder? Das war jetzt kein
nicht, dass ich wüsste.
Ja, nein, es geht um das Göttliche, oder?
Naja, ich habe es so beschrieben, wie ich es erlebt habe.
Ja.
Also irgendwann mal. Ne? Ich habe es Wort für Wort so beschrieben, wie ich es erlebt habe. Wie es erlebt wurde. Ich habe da kein Stück Interpretation drin, nur so, wie ich es erlebt habe. Mehr weiß ich gerade gar nicht.
Ja.
Es ist so benannt, wie es war. Ne? Nicht erfunden, sondern benannt, was passiert ist. Und damit ist es für mich wie geboren und ich finde es gerade spannend, was es auslöst.
Ja.
Aber für mich hat es gar keine, es ist wie wenn ich sage, ich habe jetzt ein Gedicht gelesen und mehr weiß ich gerade gar nicht. Ne? Also,
Ich hätte noch mal eine Frage zum Entstehungsprozess. Kommen die dann, haben die noch mal eine Nachbearbeitungsphase, die Gedichte, oder kommen die Wort für Wort so raus, du hältst es nur fest und da wird auch nicht mehr dran rumgefeilt hinterher?
Also einige Gedichte, die kommen wie so eine Sturzgeburt, ja, und die werden nicht mehr bearbeitet. Und die stehen dann, ne? Da steht alles. Und es gibt Gedichte, da formuliere ich nochmal einen Satz um oder ich streiche ganz gern auch weg. Ne? Mir ist immer alles zu viel. Ich gucke immer, dass man mit möglichst wenig Worten diesen Raum öffnet. Also das ist dann, aber es ist nur bei bestimmten Gedichten. Die meisten Gedichte kommen und dann werden die einfach nur noch ins Reine geschrieben. Ja.
Faszinierend.
Ja, diese Wucht, ne? Diese Dynamik dahinter, diese Kraft. Das ist schon sehr, sehr aufregend.
Ja. Und wenn du die nachts schreibst, kannst du dich dann hinterher über den Ding weiterschlafen?
Dann ja, aber ich könnte nicht liegen bleiben und denken, ich möchte jetzt schlafen. Ich muss dann aufstehen, muss es schreiben. Mhm. Sonst werde ich so unruhig, dann ja, ist die Nacht gelaufen.
Ja, du bist das sozusagen dann los und der Hörer, der kriegt es und der kann jetzt nächtens sich dann damit rumschlagen.
Genau.
Und, beziehungsweise in angenehmer Art und Weise sich mit auseinandersetzen.
Ja, das ist nicht mehr meine Angelegenheit. Ich hab mein Werk vollbracht. Ja. Es in schöne Form gebracht und beim Hörbuch eben auch mit Musik dann. Mhm. Das ist nochmal eine andere Art, das zu hören, ne? Auch die Stimme nochmal zu hören auch. Also ist mir von Menschen eben gesagt worden, dass das anders ist nochmal, als es nur zu lesen, ist eben auch noch zu hören.
Das ist auch ein interessanter Kontrast, wenn jetzt so ein Gedicht, das ja aus Worten besteht, gesagt worden ist, dann kommt dann diese ganz unbegriffliche Kunst der Musik dann dazu. Mhm. Und da kann es dann wie nachklingen. Mhm. Wenn noch mehr Worte machen, das Gedicht auch nicht besser.
Genau.
Also auch nicht noch, ja, so wie wir es jetzt gerade versucht haben, nochmal irgendwie. Also erklären geht mal gar nichts, aber in dieser unbegrifflichen Sphäre der Musik kann sich dann nochmal entfalten, ja, und noch weiter berühren.
Ja, wie so ein Teppich, ne? Ja. Auf dem das dann nochmal so getragen wird. Ja.
Das ist ja auch wahrscheinlich der Friede, der jetzt ist, und auch diese Sprachlosigkeit ist vielleicht auch eine Konsequenz aus diesen Gedichten, oder? Dass man einfach staunend zurückbleibt.
Ja, oder? Sich leer gemacht hat. Ne?
So.
Ja, ja. Staunend. Ohne Bewertung, was da so rauskommt. Mhm. Ich stehe dann da und lese das und denke mir, manchmal kommen so Gedanken, kannst du das denn, kann man das so der Öffentlichkeit so holen? Geht das denn? Mhm. Ja, das geht. Das ist urteilsfrei, weil ich glaube, das ist das, was wir uns ersehnen, dass wir so sein dürfen, wie wir sind und uns leer machen dürfen davon, ne? Ohne Schuld zu sein, auch wenn eben alle möglichen Anteile auch in uns sind, ne? Und wir auch zum Täter werden könnten oder zum Opfer oder eben auch unmenschlich sein könnten oder eben anders fühlen, als wir uns das so erträumen. Ich habe das Gefühl, wenn das Raum bekommt und so ganz ungeniert auch beim Namen genannt wird, ist es irgendwie gut, ne? Dinge zu benennen, so wie sie sind. Auch das ist so heilig. Ne? So.
Heilig und heilsam.
Ja,
und wenn man sieht, du hast den Mut, kein Blatt von den Mund zu nehmen. Mhm. Du bist einfach mit dem, was da durchkommt. Und das ist es einfach.
Ja.
Da gibt es ja noch gar nicht viel zu sagen oder zu fragen.
Ja.
So, gell?
Mhm. Was erwartet uns denn thematisch dann im nächsten
Du kannst mir das gerne weitermachen. Dankeschön.
Der dritte Band nennt sich Fürs Alleinssein gemacht und beschäftigt sich mit einem meiner Lieblingsgurus, der Rose.
Aha.
Genau. Rosen hatten für mich eine ganz große Bedeutung oder haben immer noch eine große Bedeutung so für mich in meinem Leben. Und ich habe durch diese Blume ganz viel gelernt und habe das versucht in Gedichte zu packen. Beziehungsweise es hat sich automatisch in Gedichte verpackt. Und da ist aber auch ein Thema mit angesprochen, das fürs Alleinssein gemacht ist schon auch das Thema drin des Alleinseins. Ja, also der Einsamkeit, des Alleinseins, der Erfahrung von durch das Erwachen, sich vielleicht stellenweise zu fühlen wie der letzte Mensch auf diesem Planeten. Also wirklich dieses existenzielle Alleinsein, was ja ohne Gedanke und ohne Schmerz letztendlich in dieses schöne Gefühl von Alleinssein führt. Aber eben auch der andere Aspekt der Einsamkeit, der wird ja auch thematisiert. Und, aber immer mit einer, ja, mit meinem Buch sozusagen als Begleitung der Rose, weil ich das in mir oft so gefühlt habe wie, ja, es gab keinen Halt, es gibt keinen Halt, und ohne dass da Halt gebraucht würde, hatte ich oft das Gefühl, da war sowas ganz Feines, sowas, was nicht benannt werden konnte. Und wenn ich die Augen geschlossen habe und habe mich so nach innen versenkt, hatte ich oft das Bild einer Rose. Und ich hatte irgendwann, habe ich dann mal gemerkt, es könnte symbolhaft für ein Symbol des höheren Selbstes stehen. Ja, das war einfach mein persönlicher Eindruck. Und als ich dann irgendwann mal die Gedichte von Hilde Domin gelesen habe, beziehungsweise ein Gedicht zu mir kam, die hat ein Gedicht geschrieben, das heißt Nur eine Rose als Stütze. Und das war auch in existenziellen Erfahrungen das Gefühl, es gibt eigentlich keine und eine Rose als Stütze, was soll das bringen, wie soll das gehen? Und trotzdem ist da was, was uns Halt gibt, auch wenn es scheinbar gerade ja, der freie Fall, ne, ist. Mhm. Und es uns irgendwie wegspült aus vertrauten Gefilden und hineinspült ganz tief in uns selbst, wo es irgendwie vielleicht einfach einsam ist und es keine Kontakte gibt. Und so viele berichten das ja, ne, im Erwachungsprozess, dass sie sehr alleine sind und dass ganz viel wegbricht und erstmal nichts Neues da ist. Und dann muss man ja damit sein. Und das hat sich dann eben so formuliert. Genau.
Du hast hier auch nur so gemacht, einfach irgendeine Seite aufgeschlagen?
Ja, aber ich hatte auch überhaupt keine Zeit und habe gedacht, ich muss aber trotzdem mir irgendwie Zettelchen reinmachen. Ja. Und habe gedacht, ach, was nehme ich denn? Das. Okay. So. Ich weiß jetzt selber nicht, was es ist. Guck. Geheimnis einer Rose. Genau. Vollkommenheit. Eine Rose. Verregneter Frühsommermorgen, Sturm in der Nacht, Regentropfen glitzern auf Blüten und Blättern, verwehte Rosenblätter in alle Himmelsrichtungen hinfortgeweht, leicht, Spur in den nassen, duftenden Garten, Gebilde so schön, noch im Tod, nichts verloren, verborgen in jedem Blütenblatt, tausend und ein Geheimnis. Geheimnisse kommen dir auf die Spur, nicht du ihnen. Geheimnisse verbergen sich im Offensichtlichen, doch nur für die, die sehen können. Gerade so viel enthüllt es sich, dass es dich verwandelt, dich leer hier stehen lässt, im nie enden wollenden, tieferen und dich leer hier stehen lässt, im nie enden wollenden, tieferen und tieferen Nichtwissen. vibrierend und zitternd wie ein Blatt im Wind, gestrandet wie eine kostbare Muschel im feinen Sand. Weiß sie, wo sie gelandet ist? Im Paradies oder auf einer Wüsteninsel? Sie kann es nicht wissen, braucht das Wissen nicht, nachdem der Mensch verlangt, und hat es doch. Fragt sie deshalb nicht? Gerade so wie eine Rose, die alleine durch ihren Duft, völlig unschuldig, ein Geheimnis über wahre Schönheit erzählt, erzählt eine Muschel ihr Geheimnis über die Tiefe und Unergründlichkeit des Lebens im dunkelblauen Ozean. Alles erfährst du, bei Zeiten. Sei still, lausche, mit allen Sinnen.
Die Rose spricht ohne Worte. Die Rose ohne Worte, antwortgebend. Das ist auch wieder die, nicht die Verstandesebene, die da angesprochen wird, sondern eine viel tiefere Ebene im Menschen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, wie dieser Gedicht dann mit einem Strauß Rosen als Geschenk überreicht wird an einen Freund oder einen Freund, ein Gedicht, einer Freundin von Gedichten. Das perfekte Geschenk. Das ist fast wie ein Mantra. Man kann ja dann ganz lange mit nur einem Gedicht auch unterwegs sein.
Ja. Das klingt auch hier so nach. Ja. Ne? Man merkt es richtig, wie der Raum voll ist damit. Mit dem, was es transportieren möchte.
Es ist absolut magisch und es entführt. Es entführt regelrecht in diese Qualitäten, die da gemalt werden.
Ja. Ja.
Mich da regelrecht ein bisschen rausholen wieder und nach dem vierten Band fragen, den du da auch noch hast.
Jetzt war mal Dankeschön. Ja, der vierte Band heißt Mutter.
Oha.
Genau.
Jeder hat eine.
Jeder hat eine und vielleicht, ja.
Ist man selbst auch eine?
Ist man selbst auch
manch eine? Manch eine ist eine.
Eine Frau. Ja, das ist für mich ein spezieller Band. Viel Biografisches und aber auch Visionäres, also Zukünftiges, was so gegenwärtig auch schon spürbar ist. Ne? Also so ist es oder so war es und so ist es und so könnte es werden, so könnte es sich entwickeln oder ja, dahin könnte es gehen.
Ja. Dürfte ich da einen Wunsch äußern? Ich weiß jetzt nicht, welches Gedicht du zum Vortragen ausgewählt hast, aber mich würde wirklich die Vision interessieren. Wo kann es hingehen? Weiß ich jetzt nicht, ob du so schnell eins da entsprechend rausfinden kannst. Weil wir alle haben Muttererfahrung und die Mutterproblematik, die ist ja auch wirklich sehr gut dokumentiert in, ja, Mutter ist immer an allem schuld.
Das, das sowieso, das können wir schon mal vorneweg festhalten. Ja.
Welche Vision ist denn da wohl gekommen?
Also, ich kann das gern vorlesen. Ich habe sofort eins, was mir einfällt.
Ja.
Und vielleicht kann ich das, was ich rausgesucht habe,
auch, ja,
zum, als Abschluss vielleicht, weil das würde, glaube ich, ganz gut dann passen. Ich muss mal gerade blättern, das Richtige zu finden. Also in diesem Buch geht es dann letztendlich um das Thema Vergebung, aber nicht dieses Konzept von Vergebung, sondern das, was Vergebung wirklich ist, nämlich diese befreiende Erkenntnis, dieses befreiende Loslassen, wenn eine Erkenntnis passiert ist. Das kann eine persönliche Selbsterkenntnis sein oder ein Verständnis, ein größeres Verständnis oder vielleicht auch eine Befreiung, weil man sich, weil die wahre Natur sich mehr offenbart. Also einfach das Thema Vergebung, das hier stark schwingt. Ja, vielleicht nehme ich das Thema Entbindung. Gedicht. Ja. Alle Kinder müssen geboren werden. Man muss sie gebären. Alle Kinder müssen geboren werden. Die, die sie zu blutigem Brei zermalmten und die, einem Rinnsal gleich, zwischen den hilflos zusammengepressten Beinen warm herunterlief. Den, den sie aus meinem Bauch herausheben mussten, weil er die Pforte des Lebens nicht finden konnte, denn sie lag im Dunkeln, verschlossen, stumm, in tiefer Trauer. Alle Kinder müssen früher oder später noch einmal geboren werden, wenn auch nicht zwischen deinen Beinen hindurch oder aus deinem Bauch heraus. So müssen sie doch deine Seele verlassen. Du musst ihnen die Tür weisen, wenn sie den Weg nicht finden und du sie liebst, aus Liebe. So wie alle Kinder das Haus ihrer Eltern verlassen müssen, in ihr eigenes, wenn sie leben wollen, indem sie schon wohnen, doch sie wissen es noch nicht und vertrauen dem nicht, zu diesem eigenen Seelenhaus, in dem sie jetzt schon wohnen, ohne es schon alleine können zu müssen, hast du keinen Zutritt, nicht einmal in deinen Träumen. Die eine bleibt zurück in der schützenden Dunkelheit der blauschwarzen Grotte. Eine geht und tritt wenigstens durch die Seelenpforte des Lebens, auch wenn es nicht meine ist, findet das Leben Wege ins Leben für alle Kinder. So ist es gut und richtig. Auch wenn die Mutter nicht den direkten Weg weisen kann, weil sie selbst gebunden war, ohne eigene Kraft und Willen. Mit der Liebe des Herzens jedoch, genährt vom Glanz, nicht von dieser Welt, gebärt sie, hingegeben an die Kraft, die den Weg kennt, als Geschenk und Gabe, die Seelen all ihrer Kinder noch einmal neu, damit sie leben können. Hinein in ihre Freiheit schickt sie sie, die eine, um nicht mehr zu sein, den anderen, um lebendig zu sein. Glücklich kann sie sein, ein bisschen. Neugeburt der Tochter, ihr Platz bei den Toten und des Sohnes, sein Platz bei den Lebenden. Jeder am Platz seiner Bestimmung. Nur durch die Kraft der Liebe, die aus dem Dennoch kommt, kann es geschehen. Sie liegt im Kreißsaal des Lebens, aufgespannt in der Ewigkeit, zwischen den Zeiten, den Dimensionen und Inkarnationen, den ewigen Gestern und Morgen, dem ewigen Jetzt, bis es vollbracht ist. Mit jeder Wehe, mit der das Leben alle dunklen Schnüre zerreißt, durch sie hindurchfährt, bis auf die Seelenhaut, pulsiert einzig und alleine wie ein endloser Kraftquell ihr fraglos liebendes Herz, pochend im Takt des Lebens, mit dem Herzschlag der Erde und des All eins. Alle Kinder müssen geboren werden, doch geboren reicht nicht, entbunden müssen sie sein, entbunden von allen Tentakeln aus dunklen Schnüren und Schwüren der Vergangenheit, entlassen zu sich selbst, frei.
Mit dem Tod haben wir begonnen und jetzt sind wir auch im Leben wieder. Ne?
Das gleiche Tor.
Das ist das gleiche Tor. Es gilt immer wieder die Freiheit zu finden. Mhm. Jetzt, also es ist wirklich schwer, da noch was zu kommentieren, aber magst du uns noch das Abschiedsgedicht
ja.
oder das Abschlussgedicht?
Ein bisschen Hoffnung geben.
Ja. Ja.
Gerne. Gut, dass ich die Zettelchen reinmache. Ja, das Gedicht heißt »Von gestern und morgen«. Ich will dem Schmerz begegnen wie einem Fremden, der mir von seinen Gestern erzählt. Will mich mit ihm an einen runden Tisch setzen und ihm zuhören, bis ich das Vertraute mehr spüre als das Fremde, bis er nicht mehr fremd riecht, sondern nach mir selbst duftet oder wieder geht in die Unendlichkeit des Nirgendwo ohne jeglichen Duft. Und ohne einen Geschmack, ohne Wissen über Fremdes oder Vertrautes. Ich will dem Schmerz begegnen wie einem Kind mit großen Augen, das mich nach seinem Morgen fragt und ich ihm sagen möchte, lausche dem Morgen wie dem ruhigen Gesang einer Amsel im Frühling. Nur sein friedlicher Gesang baut sein warmes Nest in deinem Herzen. Nur die Wärme dieses heimeligen Amselnestes in deinem Herzen und das Lauschen ihres stillen Gesangs, als ob sie in dir wohnen würde, lässt dein Herz im Takt des Lebens von morgen vertrauensvoll schlagen, sodass dich selbst das vertraute stetige Pochen und der stille Gesang der Amsel in deiner warmen Brust so tief tröstet und nährt, dass du jedem Morgen, deinem Morgen, voller Mut entgegensiehst. Lass alle dunklen Krähen, die deinen Kopf und deine Seele kreischend umkreisen, unbeeindruckt vorüberziehen. Sie dürfen nicht nisten im Haus von deinem Morgen.